Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren munteren Game Talk. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen eine etwas vergrößerte Runde. Ich beginne mit den schon etwas bekannteren Stimmen. Zum einen ist der Butch hier. Hallo Butch.
Hallo zusammen.
Dann auch schon bekannt seit Jahren der Andy. Hallo Andy.
Hallo allerseits.
Und mittlerweile schon zum, dritten Mal hier, bitte korrigiere mich, wenn ich mich jetzt getäuscht habe, ist der Exe. Hallo Exe.
Hallo und ja, du hast recht, das dritte Mal.
Und dann freue ich mich natürlich noch einen vierten Gast, also ein total fünftes Mitglied hier in der Runde, heute begrüßen zu dürfen. Das ist der Patrick oder vielleicht manchen auch besser bekannt als Möpor. Hallo.
Ja, hallo.
Thema heute wird sein das Sammeln von Games und allem, was so dazugehört. Wir werden am Ende natürlich dann darauf zurückkommen und ein bisschen mit unseren eigenen Schätzen prahlen, mit unseren Filetstücken angeben. Aber da möchten wir euch noch so ein bisschen vertrösten. Wir möchten das Ganze ein bisschen allgemeiner angehen zuerst. Aber so als kleiner Teaser vielleicht kurz einmal zu Beginn die Runde, wer denn so ein bisschen was sammelt in ein, zwei Sätzen. Butch, um gleich wieder mit dir zu beginnen, was sammelst du Schönes?
Ja, ich bin vielleicht in der Runde einer der eher harmloseren, weil ja, ich habe schon sehr viele teure Hobbys. Ein spezielles Merkmal von mir ist, dass ich versuche, alle Konsolen, auch Retro-Konsolen wie die NES, SNES, N64, PlayStation 1, 2, 3 und so weiter, ich versuche immer alles simultan an meinem TV gehuckt zu haben. Und ich habe es nach ein bisschen Änderungen geschafft, dass ich wirklich alle Konsolen einfach mal starten kann, ohne groß Kabel zu wechseln. Und da bin ich schon ein bisschen stolz darauf.
Ja, ist wirklich cool, kann ich bestätigen. Habe ich auch schon mehrfach erlebt, beziehungsweise beim Aufbau geholfen. Also da hängen wirklich alle Konsolen betriebsbereit an einem Fernseher. Ja dann, Andy.
Ich würde sagen, ich bin auch eher noch harmlos im Vergleich zu anderen. Ich liebe Nintendo Games und darum spezialisiere ich mich auf die. Und da geht für mich Qualität über Quantität. Nicht zuletzt als Speedrunner bin ich auch oft auf der Suche nach der optimalen Version zum Speedrunnen. Also das heißt, ich habe irgendwann angefangen, mir zumindest von diesen älteren Spielen diese ausländischen Versionen zu holen, die japanische oder amerikanische, je nachdem. Und habe da zum Beispiel mal eine N64 effektiv so umgebaut, dass sie beide Arten von NTSC-Cartridges abspielen kann.
Gut, Exe, wie viele Wohnungen hast du mit Spielen gefüllt?
Ja, auch ich habe vielleicht schon einige Spiele mehr als die anderen, aber im Vergleich zu meinem Freundeskreis bin ich da auch noch ein kleiner Fisch. Also meine Freunde haben teilweise wirklich 5.000 bis 10.000 Spiele und über 30, 40 Systeme zu Hause rumstehen. Da bin ich natürlich selbst auch noch ein kleiner Fisch. Aber ja, ich sammle halt viele verschiedene Sachen, habe mich aber trotzdem auf den Retro-Bereich spezialisiert. Sammle also viele ältere Systeme und Spiele. Und auch da liegen meine Interessen eher im NTSC-Bereich. Gerade der japanische Raum ist für mich sehr interessant. Und ja, das ist so mein Schwerpunkt. Und nebenbei auch, und das ist sehr platzraubend, sammle ich auch noch Videospielautomaten. Aber da sind bis jetzt nur zwei in meiner Bude zu finden.
Nicht schlecht.
Dann Patrick, bevor du uns noch sagst, was du so sammelst oder vielleicht gerade so im gleichen Zuge, wer bist du, was machst du eigentlich so, denn dich hört man ja hier jetzt zum ersten Mal.
Ja, ich bin Patrick, aka Herr Möpor, und ich betreibe seit ungefähr 10 Jahren den Blog mit dem fast unkomplizierten Namen omgwtfbbq1337.de. wo ich fleißig über Games, Filme, Serien und ja, ganz selten auch über Technik schreibe. So das Übliche ist im Nerdleben halt. Ich bin seit klein auf mit Nintendo aufgewachsen, wie einige hier, wie ich höre. Und dementsprechend besteht meine Sammlung halt auch hauptsächlich aus Nintendo-Spielen und Konsolen. Ja.
Okay, cool. Ja, wer wie ich diese URL jetzt schon bereits wieder vergessen hat, den kann ich trösten. Ich mach's euch einfach. In den Shownotes zu diesem Podcast werdet ihr alle Links und so weiter zu unseren Profilen etc. finden. Die Shownotes zu diesem Podcast sind erreichbar unter gametalk.fm/sammeln. Ja, um die Runde jetzt schnell ein bisschen abzuschließen, noch ein, zwei Worte zu meiner Sammlung. Ich folge auch ein bisschen so der Devise Qualität vor Quantität. Also ich probiere so von den Systemen, die ich besitze oder besaß, so die paar persönlichen Favorites einfach zu haben, so die paar besten Spiele pro System. Und was da noch so ein bisschen aus der Reihe tanzt, sind Final Fantasy Spiele oder beziehungsweise Square RPGs. Da habe ich auch so ein bisschen eine kleine Sammlung, natürlich primär so die Haupttitel, also Final Fantasy 1 bis halt bald mal 15, wobei da die Nummerierung auch ein bisschen kompliziert ist, aber egal, ich konzentriere mich so ein bisschen auf das. Ja, wie eingangs erwähnt, möchten wir jetzt aber sehr allgemein einsteigen mit der bewusst offen gestalteten Frage, warum bitteschön soll man denn einem so dummen Hobby nachgehen wie Spiele sammeln? Was ist dahinter die Motivation? Warum tut man sowas?
Ich glaube, das liegt einfach erstmal am persönlichen Interesse, an dem Sammelgebiet, an dem Hobby vielleicht, wenn man selber damals oder immer noch Spieler ist. Es gibt natürlich viele Sammelhobbys, auch sehr bekannte, klischeehafte, wie zum Beispiel Briefmarken. Jetzt haben wir hier Videospielsammler unter uns und wir haben einfach, nehme ich mal an, alle einen sehr großen Bezug dazu. Es ist einfach schön, diese Dinge zu betrachten, sie sich vielleicht ins Regal zu stellen, einen gewissen ja so Besitzwert auch zu haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man Spiele sammelt.
Ja, da kann ich dir eigentlich ein bisschen zustimmen. Ich habe mir das auch so überlegt, wie begründe ich das? Ich weiß nicht, geht's euch ähnlich, aber bei mir ist das doch schon sehr stark so ein gewisses Gefühl von Befriedigung, das da mitschwingt, wenn ich da ins Regal schaue und kann sagen, ja, davon habe ich alle, die es gibt.
Da ich eher der Messi in dieser Gruppe bin und nicht wirklich fähig bin, das einigermaßen vernünftig zu organisieren, was ich so sammle, kommt das Zeugs hin, wo es gerade Platz hat, sehr zum Leidwesen meiner Mitbewohner, und darum kann ich nicht wirklich diese Befriedigung bekommen, wenn ich mir einfach das ansehe an diesen verschiedenen Sammelorten, sondern ich habe angefangen, es mir aufzuschreiben, Listen zu machen. Ich habe da auch so eine Website gefunden. Ich weiß nicht, ob sie die optimale Lösung ist. Und da schaue ich mir diese Liste an und denke, ja, das ist eine gute Sammlung.
Bei mir ist es eher auch der Faktor, dass ich gerne diese Objekte ausstelle oder ansehe. Also ich möchte irgendwie diesen Raum, das Nerdy by Nerds Hauptquartier, den möchte ich mit Objekten füllen, die diesen Raum beleben.
Verstopfen.
Ja, verstopfen eben. Mittlerweile habe ich gemerkt, meine Sammellust ist ein bisschen eingegangen, einfach dadurch, weil der Raum keinen Platz mehr bietet. Und ja, ich weiß dann, es bringt ja nichts, wenn ich das nächste Objekt kaufe.
Also ist schon so ein bisschen diese Kapitalismus-Geilheit irgendwo ein bisschen in uns drin. Wir wollen es einfach haben. Patrick, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also klar, angefangen zu sammeln habe ich halt auch dadurch, dass ich die Spiele einfach gerne spielen wollte. Da habe ich es mir halt gekauft und dann irgendwann merkt man, ja, da gibt es ja noch mehr irgendwie Zelda-Spiele aus der Reihe und da, wie sind die denn so drauf? Und dann sieht man, hier gibt es noch eine schöne Pfefferminzdose und das Merchandise und so. Und irgendwann hat man halt so ein kleines Fach im Regal und denkt sich, ja, gibt ja eigentlich noch ganz andere coole Spiele. Kommt eins zum anderen und schnell hat man halt irgendwie eine kleine Sammlung. Und dann kommen die nächsten Konsolen raus und will man dafür natürlich auch wieder einige Spiele haben. Ja, es ist halt im Grunde auch so ein bisschen einfach, wie es gerade schon gesagt wurde, dass man einfach so sein Zimmer hat, wo die ganzen Games drin sind. Das ist so seine Rückzugshöhle, wo man hingehen kann, wo man dann so, hier sind die ganzen geilen Sachen. So mein Tempel.
Okay, also ihr seid also auch ganz klar dafür, auch wenn jetzt vielleicht mal eine neue Konsole kommt und die alte wird nicht mehr so groß gespielt, die Spiele dafür trotzdem noch zu behalten. Ich meine, eine ganz andere Strategie, die auch viele Spieler verfolgen, ist jene, ich verkaufe meine Spiele einfach wieder, sobald ich sie mal durchgespielt habe oder wenn ich sie einfach so ansonsten nicht mehr irgendwie spannend finde, ja, dann landen die auf dem eBay oder wo auch immer.
Das habe ich noch nie gemacht. Könnte ich auch nie.
Das habe ich leider mal gemacht, als ich noch viel jünger war. Da habe ich ganz viele Konsolen verkauft und auch die ganzen Spiele und habe mir die mittlerweile alle für den 4- oder 5-fachen Preis wieder teurer erkaufen müssen. Und seitdem habe ich aus diesem Fehler gelernt und verkaufe meine Sachen auch nicht mehr.
Ja, das kenne ich, das kenne ich. Den Fehler habe ich auch schon mal gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das Einzige, was ich je gemacht habe, ist eine doppelte Ausgabe von Wind Waker zu verschenken.
Ja, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass meine Mutter eine Commodore 64 weggeworfen hat. Das war schon ziemlich schlimm.
Gut, also wir haben jetzt uns alle dazu bekannt, dass wir Videospiele in der einen oder anderen Form sammeln und ein bisschen gesagt, wieso man denn sowas machen könnte. Nun, jetzt weiß man, dass man was sammelt oder was sammeln möchte. Da beginnt ja eigentlich das ganze Chaos dann erst. Wie weiß man denn, was sammelt man? Und dann nicht nur das Was sammeln, sondern auch das Wie. Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten. Und dann, wenn man mal weiß, ja, wie ich das sammle, dann auch noch, wie stelle ich denn das jetzt bitte aus? Wie organisiere ich mich hier? Da gibt es auch so ganz verschiedene Herangehensweisen. Vielleicht wollen wir kurz mit den Inputs auch wieder reihum starten. Butch, wie ist da so deine Einstellung bezüglich, was, bitteschön, sammle ich jetzt und wie sammle ich das und welche Kriterien muss da meine Sammlung erfüllen?
Ja, also für mich ist es sicher nicht der Anspruch, dass meine Sammlung komplett sein sollte. Das ist schon grundsätzlich sehr schwierig, das überhaupt zu finanzieren. Ich erhoffe mir eigentlich bei Objekten, die ich sammle, immer einen Mehrwert. Also beispielsweise kaufe ich mir gerne gute Blu-ray, Porno Editions, also Editionen, Limited Editionen, die einfach alles enthalten, was man mit einem Film oder, wenn wir von Spielen sprechen, was man mit einem Spiel in Verbindung bringt.
Also Making-of und Zusatz jenes und Aufstellfigürchen und möglichst komplett mit allen Vorgängern und so weiter.
Ja, wir sind hier ja eigentlich bei einem Game-Podcast, aber meine Sammellust erstreckt sich eigentlich nicht nur auf Videospiele, sondern auch auf andere Gebiete. Ich sammle einfach die Dinge, die ich irgendwie besonders schön finde. Habe ich jetzt zum Beispiel auch noch auf meine große Schuld, die Amiibos übertragen. Ich sag mir, ich brauche da nicht alle, ich brauche einfach die, die cool sind.
Ja, das kenne ich.
Da gibt es noch ganz verschiedene Ansichten bezüglich original verpackt, vollständig mit Anleitung oder darf geöffnet sein, darf nicht geöffnet sein.
Also ich habe da schon gewisse Methoden, wie ich entscheide, ob ich etwas brauche. Ich habe tatsächlich ein paar zum Beispiel Sealed-Verpackungen. Das hat irgendwie angefangen, weil ich glaube, das war mit Butch zusammen. Ich habe in einem Laden zufälligerweise eine Handvoll Dreamcast-Spiele gesehen oder N64 und das war so billig, ich habe es einfach mitgenommen. Und dann habe ich irgendwie auch durch ähnliche Zufälle bin ich dann auch an andere gekommen, aber ich habe dann gedacht, ja, Sealed bringt eigentlich nicht so viel was. Also das ist, wenn wirklich noch diese verschweißte Folie außen dran ist, weil dann ist es ja nutzlos, dann ist es wirklich der einzige Zweck ist, dass man es im Regal haben kann, man kann es nicht mal spielen und dann muss man auch noch aufpassen, ja, ist es wirklich sealed oder wurde das resealed und da gibt es immer Leute, die versuchen einem auszutricksen, weil zum Beispiel gibt es bei N64, glaube ich, gab es gar keine Sealed in Europa. Oder es könnte auch sein, dass das Super Nintendo war. Und wenn man da so etwas sieht, ein europäisches Sealed Game, dann ist das Fake. Und darum ist das die komplizierteste Art zu sammeln. Und das war überhaupt nichts für mich. Und darum habe ich das so gemacht. Wenn ich ein Spiel einfach so brauche, weil ich es unbedingt spielen will oder weil ich es speedrunnen will, dann ist es mir egal. Dann nehme ich einfach irgendwie, wie ich es gerade haben kann, solange es in einem benutzbaren Zustand ist. Wenn ich es aber effektiv haben will, weil ich es so toll finde und auch einen Wert darin sehe, dann schaue ich schon, dass es original verpackt ist und die beste Version, die ich kriegen kann. Also es ist zwar ein dummes Beispiel, aber ich habe mir die alten Star Wars Filme wirklich erst dann gekauft, wo ich herausgefunden habe, dass es eine Version gibt, wo die Kinofassungen dabei sind. Also, ja, die für mich beste Version, habe ich einfach die gekauft und das mache ich bei den Games genauso.
Exe, jetzt, du hast vorhin schon angedeutet, dass du sehr, sehr viele Spiele oder auch Systeme und so weiter besitzt. Um jetzt mal vielleicht ein bisschen vom Ziel nicht zielt wegzukommen, ich habe jetzt so meine hübsche Sammlung. Wie bitte organisiere ich denn jetzt das Ganze?
Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Bei mir ist es halt so, ich habe bestimmte Themengebiete, die ich auf jeden Fall abdecken möchte. Dafür habe ich auch Seiten, um meine Spiele zu archivieren. Dann weiß ich halt, was fehlt mir noch, was nicht, führe halt Listen. Ich habe halt verschiedene Schwerpunkte, wie zum Beispiel alle GameCube-Spiele, die in Europa rausgekommen sind, zu sammeln, alle PC-Spiele der 90er, die in Big Box erschienen sind und so weiter und so fort. Und darüber hinaus halt Einzeltitel, die ich unbedingt haben möchte. Bei mir ist es halt wirklich so, dass ich dann halt gucke, welche Spiele fehlen mir einfach effektiv noch für diese Sammlung. Auch so wie bei Andy. Ich gucke natürlich gerade bei den Spielen, die ich so spielerisch gerne haben möchte, welche Version ist da am besten. Das ist in der Regel, sind das für mich die interessantesten Versionen, sind die NTSC-Versionen, weil die schneller laufen, meistens auch Vollbild und keine PAL-Balken haben. Same. Bin zwar kein Zielsammler, bei mir müssen die Sachen aber in einem guten Zustand sein. Ich achte auch wirklich, dass alles dabei ist, von der Anleitung. Sogar, ich sammle ja viele japanische Spiele und gerade bei den CD-Spielen gibt es sogenannte Spine-Cards. Das sind, eigentlich sind es nur Pappstreifen, die, wenn die Spiele eingeschweißt werden, werden die halt um die CD so ein bisschen so rumgelegt. Dann kann man, wenn sie im Regal stehen, stehen dann noch Zusatzinformationen und sowas drauf. Und selbst die, da lege ich sehr großen Wert drauf, dass diese Pappstreifen noch mit dabei sind.
Oje, wenn ich da dran denke, wie ich früher Spiele bekommen habe, zack, Ratsch, Packung auf beim N64, der Karton, der ist dann ziemlich schnell mal in der Ecke gelandet und heute bereue ich das doch irgendwie.
Ja, die mit den Kartonschachteln sind insofern problematisch, da es, ja, man auf die Investor aufpassen musste und es ist teurer an solche ranzukommen, die noch im guten Zustand sind.
Ja, absolut. Ja, Möpo, wie sieht's bei dir aus? Wie organisierst du denn deine Sammlung?
Organisieren würde ich da gar nicht sagen. Also ich habe von Ikea diese Billy-Regale, die, wo halt Bücher und sowas reinkommen normalerweise. Und da habe ich ursprünglich für DVDs, ist auch ein großes Hobby von mir, die sammle ich, habe ich die mal gekauft und ja, mittlerweile eben auch Games und da habe ich einfach fächerweise die Spiele reingestapelt. Bei den Super Nintendo und N64 Games habe ich mittlerweile, weil die haben ja oben drauf, kann man nicht erkennen, was für Spiel das ist, wenn die so nebeneinander stehen.
Ja, leider wurden die nicht auf der Seite beschriftet.
Genau, in Amerika ist das ja, glaube ich, so, bei uns leider nicht. Da habe ich dann der Übersicht halber wenigstens noch mit Tesafilmstreifen draufgeschrieben mit Edding, welches Spiel das denn ist, damit man so ein bisschen den Überblick hat.
Ja, haben wir auch gemacht. Sieht nicht immer so sexy aus, aber hilft.
Ja, aber aufs Cartridge selber draufschreiben geht überhaupt nicht, das darf man nicht. Nee, aber sonst von wegen OVP und so weiter. Ich war früher als Kind leider auch dumm, hab die Packung immer aufgerissen und weggeschmissen. Ich habe mir mittlerweile von den großen Super Nintendo RPGs, habe ich mir die Kartons, die großen, also Secret of Mana und Lufia und Terranigma und sowas, musste ich mir alle neu kaufen bei eBay für 40, 50 Euro. Das war nicht ganz so klug, aber dafür teuer. Ja, ansonsten serienmäßig, also lege ich auch nicht unbedingt darauf Wert, dass die Spiele, also dass die Reihen komplett sind. Also ich glaube, ich habe nicht alle Zelda-Spiele, obwohl ich riesen Fan von der Reihe bin.
Ja, da gibt es halt CDI und das ist nicht billig.
Ja, zum
die
Beispiel
musst du
sowas.
Schon haben, ne?
Ja. Ja, oder auch so Spiele wie zum Beispiel Earthbound. Das habe ich jetzt neulich auf der Wii U, kam das als Virtual Console raus, also komplett digital. Habe ich gespielt, fand ich super geil und dann guckt man halt bei eBay und dann sieht man, dass das da OVP auch über, weiß ich nicht, 1-200 Dollar kostet und das ist mir persönlich dann leider zu viel. Zumal ich keinen NTSC Super Nintendo habe, ich könnte es eh nicht spielen.
Mhm.
Ja, das ist eine Investition, die man machen sollte, finde ich. NTSC-Konsolen.
Ja, irgendwann vielleicht, aber ich habe zum Beispiel Chrono Trigger, Das gibt es die japanische Version OVP relativ günstig bei eBay. Die habe ich, glaube ich, für 20 oder 30 Euro bestellen können. Und das kann ich natürlich auch nicht spielen. Erstens kann ich kein Japanisch und zweitens kann ich es halt auch auf meinem Super Nintendo nicht abspielen. Aber da zum Beispiel, das fand ich einfach auch gut genug, um es mir zu kaufen, ohne dass ich spielen kann. Und wenn ich jetzt so durch mein Regal gucke, sehe ich, ah, Chrono Trigger, yo, ist ein geiles Spiel. Weil, also sowas weckt halt für mich auch einfach Erinnerungen. Deswegen bewahre ich halt auch alte Spiele immer noch gerne auf, die ich gerne gespielt habe. Das, also ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, weiß nicht, Ocarina of Time zu verkaufen, weil ich auf einmal doch noch, weiß ich nicht, 50 Euro brauche, wenn es noch so viel wert ist, aber...
Okay, ja, verstehe ich völlig, ja, absolut.
Andere Spiele habe ich allerdings, muss ich zugeben, aus Platzgründen, also weil ich habe halt auch nicht mehr so viel Platz. Also Spiele, die ich halt überhaupt nicht mochte, habe ich dann auch wieder verkauft. Also wo ich 2 Stunden gespielt habe, gemerkt, nee, ist nix. Dann halt eben bei Amazon oder eBay wieder reingestellt und wieder verkauft.
Ja, ja, da bin ich auch schuldig. So ein paar Gurken habe ich dann auch irgendwie mal verkauft. Ich habe auch schon den Fehler gemacht, welche wegzugeben, die ich dann auch wieder kaufen musste. Ja, klar, den Fehler habe ich auch gemacht, aber mittlerweile achte ich da doch schon ganz bewusst drauf. Jetzt, wir haben es schon angesprochen. Butch, du hast zuvor noch einen guten Input geliefert. Wie fällt ihr dann die Entscheidung so, ja, das wird jetzt gekauft und das wird nicht gekauft? Ich meine, auch wenn jetzt was irgendwie in die Sammlung passen würde, man hat es noch nicht, man will es aber, wir wissen, wie das Leben spielt. Es ist einfach nicht alles möglich. Wie fällt ihr da eure Kaufentscheidung?
Ich glaube, ein ganz ernstes Thema für uns, oder ich sag mal zumindest, wir sind hier eher die Zielgruppe, könnten die neuen Amiibos sein. Ich persönlich habe so, als ich zum ersten Mal von den Amiibos gehört habe, gesagt, nee, das sammle ich nicht. Das ist so eine Geldmacherei, da lasse ich mich nicht reinlegen. Irgendwann habe ich dann gesehen bei Mediamarkt, dass ein paar Amiibos günstiger waren. Und da dachte ich, ja, schadet ja nichts, ist ja nicht so teuer. Kaufe ich mir ein paar. Und dann ja, habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt habe ich nur die blöden Amiibos, die ich gar nicht wollte. Ja, dann musste ich irgendwie, damit das im Regal ein bisschen besser aussieht, noch andere kaufen.
Und so hatten sie dich.
Und für die Symmetrie, man kann ja nicht nur irgendwie 3 auf der einen Seite, dann müssen ja dann auf die andere Seite auch nochmal 3. Ja.
Ja, ich wollte ja nur einen einzigen Amiibo für Smash Bros., aber den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Da kann ich noch anfügen, ich habe mich entschieden, ich packe die nicht aus und ich brauche sie nie. Die sind nur fürs Regal.
Ja.
Weil ich nie. Also, die sehen gut aus, wenn sie so verpackt sind und diese Packung, die kannst du leider nicht gut aufmachen, ohne das Ganze zu beschädigen. Der Mehrwert der Amiibos für die Spiele finde ich jetzt meistens nicht so groß, dass ich die auspacken muss.
Muss man ja auch mal ehrlich sagen, Nintendo-Fanboys hin oder her, aber so wirklich nützlich sind die Amiibos in den Spielen ja noch nicht. Man kann damit zwar vielleicht in einem Smash-Turnier den 3. Platz belegen, aber viel mehr ist da dann auch nicht drin.
Jo, zum Thema Amiibos muss ich mich auch schuldig bekennen. Bin da auch ganz bei dir, Butch. Also ich hatte auch anfangs gedacht, okay, so ein Captain Falcon vielleicht und dann noch hier den und den und den und den, so 3, 4 vielleicht. Aber ja, ich hatte ein ähnliches Problem wie du, als die dann da im Regal standen. Da dachte ich auch, ja, so ein paar mehr wären ja schon cool. Ja, mittlerweile werden auch alle, die noch rauskommen, vorbestellt. Und ich habe auch alle 3 Woll-Yoshis gekauft für 20 Euro jeweils und auch den großen schon vorbestellt.
Den habe ich doppelt vorbestellt. Den möchte ich einmal aufmachen und einmal fürs Regal.
Ja, ich habe mir auch den Villager und Ness 2-mal gekauft, weil einer ist im Regal und einer ist für Smash.
Wenn jemand eine Palutena hat, die er absolut nicht braucht, ich würde mich opfern, sie zu nehmen.
Okay, ja, dann einfach per Mail an andy@nerdybynerds.ch oder ich werde es ihm auch gerne weiterleiten, redaktion@gametalk.fm. Wir nehmen alles ab, was ihr nicht mehr braucht. Na, natürlich in Bezug auf Spiele. Wir wissen jetzt, dass man sammelt. Wir wissen auch so ungefähr, wie und wie wir es eingrenzen. Und jetzt dann noch die Frage da natürlich, ja, wie organisiere ich mich? Es wurden jetzt schon das Stichwort Liste erwähnt, das kann man natürlich ganz klassisch machen, auf Papier oder dann schon ein bisschen fortgeschrittener irgendeine Excel-Tabelle, irgendeine Datei irgendwo auf einem Computer. Dann gibt es natürlich mittlerweile wohl auch Apps für sowas oder ganze Internetplattformen, die da so ein bisschen Hilfe anbieten. Habt ihr da Erfahrung mit? Könnt ihr vielleicht konkret sogar welche empfehlen?
Ich zum Beispiel benutze die Seite retrocollect.com. Die ist eine sehr gute Datenbank, sehr gut aufgebaut. Man kann ein Profil erstellen, dann halt wirklich aus ganz, ganz vielen Systemen halt seine Spiele einpflegen. Man muss natürlich dazu sagen, wie der Name schon sagt, Retro Collect. Es ist natürlich eine Plattform, die sich vor allem für Retro-Sammler oder auf Retro-Sammler spezialisiert hat. Das heißt, einen neuen Kram wird man da eher nicht finden. Wenn man wirklich alte Spiele sammelt, ist die super geeignet. Ich benutze sie nicht für meine komplette Sammlung. Ich benutze sie nur für meine GameCube-Sammlung, um einfach zu schauen, welche Spiele fehlen, weil bei dieser Seite kann man nämlich genau anzeigen, wenn man jetzt eine Plattform hat, zum Beispiel wie in meinem Fall der GameCube, dann kann man anzeigen Missing Games, da werden dann alle Spiele angezeigt, die man noch kaufen kann oder sollte, muss, wie auch immer.
Ah, okay, also du kannst da nicht nur sagen, hey Software, ich habe dieses Spiel, nimm das mal bitte in meine Liste auf, sondern das Ding ist auch schon so bisschen halb smart, das sagt dir dann auch, hey, übrigens, du hast schon diese und jene, schön, aber wenn du das komplett haben willst, fehlt dir noch das und das.
Genau.
Ja, Andy, du nutzt auch irgendeine Form von Datenbank in diesem Interwebs-Dings?
Die heißt Online Game Database oder einfach OGDB und hat etwa den optischen Charme eines Textfiles. Aber dafür ist sie sehr, sehr, sehr umfangreich und es hat wirklich die obskursten Systeme, die man sich nur vorstellen kann und eine Community, die darauf achtet, dass da alles korrekt eingetragen ist. Und trotzdem findet man, auch wenn man irgendwie eine Version nach Hause bringt, dass es vielleicht diese spezifische nicht hat, weil es so vieles gibt.
Für alle, die sich jetzt diese Links und Datenbanken nicht merken möchten, natürlich nochmal der Verweis auf die Shownotes, gametalk.fm/sammeln, da alle Links, die hier erwähnt werden. Ja, bei mir ist das ja noch so ein bisschen die überschaubare Variante. Ich schau mal so, welche Final Fantasy Titel gibt's. Das sind ja jetzt dann nicht so viele, weil ich mich auch nicht besonders auf irgendwelche komische Spin-Offs konzentriere. Und der, was dann halt fehlt, wird noch angeschafft, ist in dem Fall ein bisschen schwierig, weil die Westler und Ostler oder beziehungsweise die Amerikaner und Japaner ein bisschen anders zählen teilweise. Die Organisations- und Listenmethode ins Regal stellen, tiefe Nummer beginnt links und hört da rechts mit hoch auf.
Die Hauptsache, du zählst richtig, also du zählst Final Fantasy VI als Final Fantasy VI und nicht 3. Dann machst du es richtig.
Da beginnt es halt dann, weil es gibt eben nicht nur ein 6, das ein 3 ist, weil es gibt dann halt eben auch noch ein 3, das wirklich ein 3 ist. Ja, und so weiter.
Und Hauptsache, du hast Chocobo Racing zu Hause.
Ja, dazu dann mehr vielleicht irgendwann einmal im großen Final Fantasy Podcast. Wir werden sehen.
Aber du sammelst da schon die Originalfassung, also jetzt zum Beispiel Final Fantasy 5 oder so, nicht für ein DS, sondern für ein Super Nintendo.
Teilweise beides. Ich habe bei mir, das habe ich vielleicht zuvor nicht erwähnt, so ein bisschen den Anspruch, was bei mir in der Sammlung im Regal steht, muss spielbar sein. Also nicht nur ganz allgemein gesprochen, sondern jetzt auch aus meiner Perspektive. Also ich muss irgendwas zur Hand haben, wo ich es schnell einlegen kann und spielen kann. Daraus folgt dann natürlich auch, dass ich eigentlich nichts Originalverpacktes sammle, weil das für mich so keinen Zusatzwert hat. Um deine Frage zu beantworten, ich habe viele Spiele in einer moderneren Edition. Die Final Fantasies zum Beispiel, die alten auf einer PlayStation 1 Disc und nicht auf Modulen oder ein Chrono Trigger als DS-Version.
Hast du dir nicht die Final Fantasy Complete Limited Box kaufen wollen?
Ja, ich bin da nicht so der Japano-Könner und da auch wieder Regionen und so weiter. Wie gesagt, ich muss es spielen können. Das limitiert mich zum Glück und deshalb kaufe ich mir da nicht so ganz alles. Aber sobald sowas natürlich für den europäischen Markt erscheint, bin ich einer der Ersten, der es dann leider kaufen muss.
Ja, als ich auch so ein bisschen angefangen habe, Final Fantasy Spiele zu sammeln, ist mir aufgefallen, dass bei PlayStation Spielen, also diese richtig Hardcore-Sammler, einen großen Unterschied davon machen, ob du eine Blackback Edition oder eine Silverback Edition hast.
Oder Black Label.
Also wenn du eine Platinum Edition hast, das darfst du gar nicht ins Regal tun.
Platinum Edition, das heißt, bei Final Fantasy ist es nicht Teil der Storyline, wenn es nicht Black Label ist.
Mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil bei, ich sag mal, bei PlayStation 2 waren die Platinum Editions jeweils wirklich hässlich. Aber jetzt bei PlayStation 1, da ist nur, also dieses Label auf dem Rücken des Spiels silbrig.
Ja, aber ich glaube, auf dem Frontcover ist auch unten steht doch noch irgendwie Platinum
drauf. Es gibt doch diese irgendwie noch
Best Buy Edition,
was auch immer, wo alles umgeben ist von Edition einem riesigen so. Grünen Rand. Und
oh je, ja. Oh, genau, die Augenkrebs-Edition.
Die PlayStation 1 Spiele, zumindest die PAL-Spiele, die haben natürlich auch eine silberfarbige Seite. Das heißt, wenn man sie im Regal stellt, dann fällt neben den ganzen schwarzen Spielen ein silbernes. Das ist halt für viele ein Problem.
Ist das für dich auch ein Problem?
Ja.
Da kommt also zum Sammeln noch so das OCD hinzu. Das macht es dann auch nicht einfacher.
Das hat mich auch bei der Wii bei vielen Spielen, also Mario Galaxy und Mario Kart und sowas sind ja auch in dieser vergünstigten roten Hülle rausgekommen. Und nee. Ja, aber jedenfalls bei den Wii-Spielen, da gab es auch wieder, ich glaube bei Nintendo ist es Player's Choice oder so.
Ja, die kenne ich.
Und dann irgendwie 1-2 Jahre nach offiziellem Release gibt es sie halt in dieser unschönen Version.
Und typisch Nintendo gleich teuer, oder wie?
Nee, ich glaube, es war dann irgendwie für 40€ oder so statt 50, aber da hätte ich mir ja für 10€ nochmal die Originalhülle kaufen müssen, von daher nimmt sich das dann nichts.
Ja, ein besonders schwieriges Beispiel ist ja beim Speedrunning zu finden, weil man da häufig nach einer ganz bestimmten Version sucht, die von den Glitches her am schnellsten ist zum Spielen. Also zum Beispiel bei Ocarina of Time, wenn man es auf N64 spielt, sucht man eine 1.0 Cartridge. Das Problem ist aber, dass sie genau gleich aussieht von außen wie 1.1. Und der einzige Weg, das rauszufinden, ist so eine winzig kleine eingepresste Zahl auf der Rückseite. Und die kann man auch kaum rausfinden auf den Bildern, die irgendwie auf eBay reingestellt werden. Man muss den Typ fragen und hoffen, dass er die Wahrheit sagt.
Genau, oder man muss ihn fragen, hey, kannst du da bitte an diesem Ort mal diesen Glitch machen? Und wenn es nicht geht, ist wohl kein 1.0.
Ich kann zum Glück sagen, ich habe eine 1.0 Edition, weil der Händler hat von Anfang an geschrieben, es war eine, und ich habe es dann gekauft und es war auch wirklich eine. Und da gibt es noch andere Beispiele, irgendwie Metroid Prime, da will man beim Speedrunning auch die allererste Edition, und da sieht man es nur ganz, ganz klein auf dem Innenring der Disc, ob es die richtige ist.
Oh je.
Ähnliches Problem.
Nochmal ganz kurz zu den Unterschieden auch preislich gesehen. Da sind teilweise ganz gewaltige Unterschiede zwischen den Versionen, also nicht nur auch Platinum und Nicht-Platinum, das sowieso, gerade bei Retro-Spielen, können die Preise da extrem auseinandergehen. Auch irgendwelche Plattformen oder Regionen, NTC, PAL, da kann das Spiel teilweise 10-mal so teuer sein in Europa, also auf den Börsen gehandelt werden als die NTC-Version. Also da, das, auch wenn es das gleiche Spiel ist, preislich gesehen, das ist, glaube ich, auch für unser Thema interessant, wie die Preisentwicklung auch teilweise ist und Stabilität und sowas, können wirklich so kleine Sachen wie silberne Hülle schon einen gewaltigen Unterschied
machen. Oh ja, also extra, ich glaube, du kennst dieses Beispiel sehr gut. Die PAL-Version von Snowboard Kids 2.
Ja, genau.
Das Problem ist da, dieses Game erschien in PAL-Regionen nur in Australien, aber nicht in Europa, und darum ist es selten.
Den ersten, den kriegt man für 20€ oder so, und die Snowboard Kids 2, der geht... Also ein Kollege von mir hat sich jetzt letztens geholt und sein Exemplar war sogar ein rechtes Schnäppchen, dafür hat er 600€ hingelatzt. Boah, da kann man mal den Preisunterschied so ein bisschen sehen.
Und da gibt es ein ähnliches Beispiel bei, generell Australien ist sehr doof, wenn man da eine bestimmte Version sucht, weil bei Yoshi's Story N64 ist die australische Version die einzige, wo der Yoshi grün ist auf der Cartridge. Und da gibt es Leute, die speziell wegen dem die australische suchen.
Oh je. Ja, Preise ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort und Kauf natürlich sowieso damit verbunden direkt. Ja, wie kommt man denn eigentlich an seine Spiele? Bei den neuen ist das ganz einfach. Ich weiß, ich sammle Final Fantasy und irgendwann kommt dann halt der 15. Teil und dann bestelle ich mir den bei meinem Lieblingshändler. Aber bei alten Spielen kann ja das schon ganz schön schwierig werden. Wie geht man denn da so vor am besten?
Also ich bin früher auf Flohmärkten gegangen, nur leider hat sich eBay auch bis zur letzten Großmutter rumgesprochen, so scheint es mir. Also Schnäppchen zu machen auf Flohmärkten ist kaum noch möglich. Manchmal hat man wirklich epische Funde, manchmal sieht man das auch auf YouTube bei diversen Retro-Sammlern, Flohmarktbesuchern und wie auch immer.
Genau, gibt da so ganze Channels, besonders aus den USA, Game Chasers und so weiter, kann ich sonst auch mal verlinken, die machen noch eine coole Sendung.
Aber ansonsten halt, also ich glaube, eins der verbreitetsten Portale ist auf jeden Fall eBay. Dort gehen sehr viele Retro-Spiele über den digitalen Ladentisch. Und ansonsten Foren. Foren, Facebook-Gruppen, das ist immer gern genommen. Da sind die Preise meistens etwas fairer, weil es von Sammlern, aus Sammlerhänden in Sammlerhände gegeben wird. Und auf eBay wird mittlerweile von ziemlich vielen großen Händlern halt leer gefischt und die Angebote in ihren Stores halt angeboten für überteuerte Preise. Also Foren ist noch eine gute Alternative.
Es gibt noch etwas, das gerne unterschätzt wird. Brockenhäuser. Die sind das, was die Flohmärkte mal waren und die funktionieren noch, wenn man ein bisschen Geduld hat und regelmäßig nachschaut.
Ich kenne das Wort nicht, sorry.
Ja, wie sagt man überhaupt Brockenhäuser in Deutschland?
Ich auch nicht.
Das ist so quasi, ich habe hier mein altes Sofa und ich kann oder will es nicht wegwerfen, ich gebe das denen und die verkaufen das dann total günstig weiter. Das ist so quasi der lokale Flohmarkt, der einfach das ganze Jahr da ist, ist aber nicht Markt draußen, sondern ist halt wie ein Ladengeschäft.
Ist meistens auch irgendeine soziale Institution dahinter, irgendwie die Heilsarmee oder so.
Also wie ein Pfandhaus ohne Pfand.
Der hat generell alte Games dort, wo ich manchmal hingehe. Alles 5 Franken, egal was es ist.
Und wo und wie heißt der für unsere Schweizer Hörer, die gern da mal rein möchten?
Das ist das Arche Brockenhaus in Altstetten.
Okay. Ja, dann natürlich für jene hier in der Schweiz, die werden vielleicht eBay nicht so oft nutzen. Bei uns ist so Recado das Pendant, natürlich ein bisschen kleiner. Da findet man auch immer so mal wieder irgendwas. Ricardo
kann ich weniger empfehlen, aus meiner Erfahrung.
Ja, ist schon teuer, aber da vielleicht auch noch ein Tipp, der mir auch schon geholfen hat. Ich denke, der wird bei eBay genau gleich ziehen. Auch so in Anlehnung an das, dass halt die eBay-Händler das Zeug teuer verkaufen. Es lohnt sich mal oft, die Spiele nicht mit der korrekten Bezeichnung zu suchen, denn so findet man halt auch dann mal die Großmutter, die einfach keine Ahnung hat, was sie da verkauft und das irgendwie reinstellt. Also wenn ich mir irgendein PlayStation Final Fantasy suche, dann suche ich halt dann nicht nur bei PlayStation, sondern da klicke ich auch mal irgendwie eine Auktion an, die nennt sich da viele Spiele oder viele alte Spiele oder irgend sowas. Weil da ist dann plötzlich irgendwie eine Perle drunter. Und diese Auktionen werden natürlich auch wiederum schlechter von anderen Leuten gefunden. Das heißt, die Preise gehen vielleicht dann auch nicht so arg hoch. Also da mein Tipp, schaut auch mal so ein bisschen danach, gerade online, wo ihr es nicht unbedingt vermuten würdet.
Ja, ein weiterer Tipp für alle, die NTSCs sammeln, etwas, das sich sehr lohnt. Wenn ihr nicht unbedingt ein Spiel in der amerikanischen Fassung braucht, weil irgendwie es ist sehr textlastig oder so, dann nehmt die japanische Version. Die sind zum Teil massiv günstiger. Weil japanische Händler wollen oft keine Versandkosten und sind zum Teil wirklich die Hälfte.
Und wie sieht's da aus mit Kompatibilität? Ist ja NTSC nicht immer gleich NTSC?
Ja, es kommt sehr an, mit was für einem System das man zu tun hat. Es gibt diese einen Konsolen bei Nintendo, da weiß ich, sind die NTSC-Versionen gegeneinander nur deshalb nicht kompatibel, weil sie bewusst ihnen eine andere Form gegeben haben.
Oh je.
Aber im Prinzip, wenn man das zum Beispiel bei N64 einfach diesen Plastik rausnimmt, dann geht's, weil es ist intern dasselbe.
Ja, mal wieder bei aller Liebe zu Nintendo, aber man muss auch ehrlich sagen, was Kopierschutz und so weiter angeht, sind sie halt einfach so ein bisschen halbwegs die Erfinder.
Noch ein weiterer Tipp für alle Schweizer unter euch, exilia.ch, das ist auch eine ganz gute Seite. Dort ist ein bisschen anders als bei eBay oder Ricardo, also es gibt keine Auktionen. Stattdessen ist eigentlich für jedes Spiel, für jedes Buch, jede Blu-ray von der Webseite schon im Voraus ein Eintrag gemacht. Und wenn du dieses Spiel anbieten möchtest, dann kannst du einen Preis nennen und das anbieten. Und sobald jemand das kaufen möchte, dann kann er das bei dir kaufen.
Wobei, ich glaube, da haben sie noch so ein bisschen Systemumstellung gemacht, erst neulich, dass es jetzt wieder mehr zur Tauschbörse wird, dass man also, weniger was kaufen kann. Vorhin konnte man sich diese Exilia-Punkte irgendwie erkaufen und dann damit halt was einkaufen quasi. Oder wenn man was verkauft hat, hat man Punkte bekommen, dass so ein Tausch entsteht. Und jetzt fokussieren sie, glaube ich, wieder rein auf Tausch irgendwie. Ja, ich verlinke es, schaut es euch mal an.
Interessant ist auch, dass man Spiele beobachten kann. Also wenn man etwas unbedingt möchte, kann man das auf die Watchlist tun und sobald es erscheint, bekommt man eine Mail oder sowas.
Okay, ja, praktisch. Ja, natürlich allgemein, abgesehen von Auktionen, auch so ganze Kleinanzeigen, da gibt es ja auch so diverse Seiten, da wird manchmal auch noch was verkauft, was man brauchen kann, auch da lohnt es sich mal reinzuschauen. Ich bin auch der Meinung, die Flohmärkte sind nicht mehr so das, was sie mal waren, oder vielleicht habe ich das gar nie erlebt, weil ich habe nie irgendwie einen erlebt, wo ich was Tolles gefunden hätte. Ja, ich glaube, die Zeit, die haben wir wohl zumindest so hierzulande verpasst. Damit möchte ich noch so ein bisschen eine Büchse öffnen, die leider ein bisschen unangenehm ist. Es ist ein etwas leides Thema, aber muss hier im Zusammenhang wohl diskutiert werden. Und zwar das Sammeln von Spielen, also wohl nicht nur Spiele sind davon betroffen, aber wir möchten uns hier auf die Spiele konzentrieren. Im Zeitalter von Digital Only, DLCs, Spiel ist eigentlich nur zur Hälfte auf der Disk, den Rest muss man runterladen, 10 GB Day One Patch, Download Code in der Box und so weiter und so fort. Man bekommt schon fast Krebs, wenn man sich das so aufzählt. Ja, lohnt es sich denn überhaupt jetzt noch solche Spiele zu sammeln, wenn die Zeichen doch leider so stehen, dass das früher oder später fast schon unmöglich wird?
Ja, klar. Also, also ich habe vorhin auch mal meine Spiele durchgezählt und habe mit Erschrecken festgestellt, dass sich über die Hälfte meiner Spiele in Steam befinden. Und zwar knapp 180 gegen knapp 150 echte physikalische Spiele. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass ich viele Humble Bundles gekauft habe. Ob man das jetzt so dann als vollwertige Spiele sieht oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke trotzdem, dass sich gute Spiele oder beziehungsweise Spiele mit einer ordentlichen Fanbase dahinter auch weiterhin als Collector's Edition oder so, beziehungsweise oder als Special, was weiß ich für Edition, im Laden finden werden. Weil die Publisher werden hoffentlich, sage ich mal, auch irgendwann merken, dass sich solche Sachen halt an Sammler gut verkaufen lassen. Und daher sehe ich es so, dass ich zukünftig einfach, also im schlimmsten Fall dann einfach nur noch Collector's Editions im Laden kaufen kann. Währendhin eben auf Plattformen wie Steam oder Origin oder so eben die ganzen Spiele als Download verfügbar sind.
Also mit Steam habe ich einen ganz einfachen Umgang. Ich benutze das zu 100% nur für Indie-Games und kann so quasi auch den DRM-Aspekt davon akzeptieren, weil ich einfach weiß, es gibt sehr viele Spiele, die sonst nicht existieren könnten. Es ist ein notwendiges Übel. Aber etwas quasi auf Steam zu kaufen, was ich irgendwie auch physikalisch haben könnte, eigentlich eher nicht. Wirklich Indie-Game only. Aber auch diese böse Frage an Leute mit Steam-Account ist ja, wie viele Spiele in eurer Sammlung habt ihr noch nie gespielt? Und ich kenne mich schuldig, dass es sehr viele sind.
Oh ja, gerade bei Steam natürlich, ja.
Also neben Humble Bundle ist ja noch der Summer Sale und Winter Sale und Ganzjahres Sale und allen Kram noch mit dabei. Also von daher, also so ein bisschen sammle ich auf Steam auch, muss ich zugeben, wenn ich so drüber nachdenke.
Also, ich muss sagen, ich bin irgendwie ein ziemlicher Purist, was Steam angeht. Ich habe insgesamt 20 Spiele. Und ich sehe gerade, etwa 5 davon sind komische, unterschiedliche Editions von Stronghold Crusader. Also, ich war immer ein bisschen abgeneigt. Eigentlich, wann immer ich die Möglichkeit habe, kaufe ich mir ein Spiel in einer physikalischen Version. Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, bei Journey, das ist ja so ein Hit auf der PlayStation, da habe ich schon lange davon gewusst, dass das ein gutes Spiel ist, aber irgendwie nie gekauft, weil ich mir auch auf dem PlayStation Network erst vor kurzem die ersten Spiele gekauft habe. Und dann habe ich mir irgendwann dann diese Limited oder nicht Limited Complete Edition von diesen Spielen vom Entwickler von Journey gekauft. Ich musste dann feststellen, ich musste alle Spiele runterladen und hatte nachher die quasi die Restriktion, dass ich die Spiele, die ich runtergeladen habe, nur mit der CD im Laufwerk spielen konnte, was eigentlich nervig ist.
Ja, super.
Aber ich habe jetzt was ich im Regal habe, was eigentlich komplett ein Fake ist, weil die CD enthält meines Erachtens gar keine Dateien.
Ja, das ist wirklich so was, wo ich dann irgendwie auch mich fragen muss, ja, lohnt sich's denn wirklich, wenn das Ding im Regal einfach nur Platz nimmt, ohne irgendwie Wert zu beinhalten? Gibt ja jetzt doch immer noch diese Collector's Editions und Steelbook Editions, aber immer mehr ist da irgendwie nur eine Disc drin, die ohne Online-Aktivierung nichts taugt oder sogar nur ein Download-Code drin. Vielleicht hier ein sehr, sehr aktuelles Beispiel. Die krasseste Edition von Halo 5 Guardians, das ist jetzt noch nicht draußen, also Halo 5 Guardians Limited Collector's Edition ist in Tat und Wahrheit die einzige Edition, die keine Disc beinhaltet. Ja, das muss man sich einfach mal so vor Augen führen.
Also das geht prinzipiell überhaupt nicht, sowas kommt mir nicht ins Haus, und an der Stelle muss ich auch ein ganz negatives Beispiel bringen von Nintendo, aber ich glaube, es machen viele andere auch. Konsolen-Bundles mit einem Spiel, wo das Spiel nicht physikalisch dabei ist.
Ja, das ist mittlerweile Standard, glaube ich.
Das sollte strafbar sein.
Ja.
Um die Frage nochmal zu beantworten, ob das Sammeln halt ausstirbt. Ich als Retro-Sammler sehe eher das Gegenteil. Viele sind, glaube ich, von dieser Digital-Only-Sache so angenervt, dass sie gerade in den letzten Jahren angefangen haben, wieder die Kindheit aufleben zu lassen, sich an schönere Zeiten zurückzuerinnern, wo die Spiele halt wirklich noch komplett waren mit Modul und Anleitung. Und der absolute Retro-Markt ist komplett explodiert. Die Preise sind in die Höhe geschossen in den letzten Jahren. So viele Leute, die momentan Super Nintendo sammeln und N64 sammeln, das gab's vor 5 Jahren noch nicht. Um kurze Beispiele zu nennen, da gab's Spiele, als ich vor 5 Jahren geguckt habe, zum Beispiel Hagane, die PAL-Version für den Super Nintendo, da war mir 40€, war mir eigentlich zu viel für das Spiel. Und heutzutage bekommt man das Spiel kaum noch unter 200€. Mega Man X3, ein sehr bekanntes Spiel, die Mega Man X-Reihe ist recht bekannt. Da war die PAL-Version vor 5 Jahren, lag die auch so bei 150€, ist ein sehr spätes Super Nintendo-Spiel gewesen, dadurch nicht häufig verbreitet. Das Spiel gibt es heutzutage kaum noch für unter 1000€ zu finden, im kompletten Zustand. Also da kann man mal sehen, dass natürlich auf der einen Seite gerade Leute, die jetzt aktuelle Spiele sammeln wollen, die da schon drunter leiden, aber dass die auch hauptsächlich dann wirklich in diese Retro-Schiene abdriften, weil sie denken, okay, gut, da habe ich wenigstens noch was für das Geld, auch wenn es natürlich da Dimensionen erreicht hat, wo die Frage ist, ob das gerechtfertigt ist, der Preis an sich für ein gebrauchtes Spiel.
Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich bin auch so ein bisschen an der Schwelle mittlerweile. Ich habe auch immer gesagt, nee, wenn es geht, dann warte ich auch noch, bis hier mein Shop das geliefert hat, dann habe ich dafür eine Disc. Aber mittlerweile ist es einfach wirklich so, ich habe die Disc und die Hälfte wird runtergeladen und die ist eigentlich eh nur zur Aktivierung, und eine Online-Aktivierung im Steam muss sowieso noch sein und so weiter. Also ich kann die dann gerade bei PC-Spielen, Konsole geht's noch, PC-Spiele, die kann ich dann auch nicht mehr verkaufen, wenn das Spiel jetzt Müll wäre oder irgendwie sowas. Und da muss ich echt sagen, so langsam, so leid es mir tut, bin ich diesem Digital Only irgendwie ein bisschen unterlegen. Man hat ja bei vielen modernen Titeln einfach auch schlicht keine andere Wahl. Und ich meine, was mache ich dann am Schluss? Das Sammeln, das leidet natürlich drunter. Ich kann ja dann nicht irgendwie am Ende des Jahres meine Festplatte in die Vitrine stellen oder irgendwie meinen Download-Code an die Wand hängen oder so. Daran habe ich ja dann auch keine Freude.
Ja, was sammeln, da ist es wirklich fast attraktiver, auf alten Kram zu gehen, ja.
Ich glaube, bei mir hat sich das eben ein bisschen auch auf andere Gebiete ausgestreckt. Auch wegen dem, aus dem Grund, weil einfach das Sammeln von Games nicht mehr so spannend ist mittlerweile.
Ja, aber weißt, wegen diesen super, mega, maximum Porno Editions. Das Problem bei denen ist ja, die sind häufig pseudo-hochwertig. Ich meine, wenn man sich diese irgendwie den Kram, den es da drin gibt, so mal anschaut, der ist so schlecht gemacht, zum Beispiel.
Oh ja.
Da hast du irgendeine Uhr drin, die nach einer Stunde nicht mehr läuft und so Sachen.
Ja, ich schaue mir das immer, wenn etwas Neues kommt oder wenn ich mir etwas anschaffen möchte, schaue ich mir das schon genau an. Vor kurzem wollte ich mir gerne alle Miyazaki-Filme oder alle Studio Ghibli-Filme auf Blu-ray kaufen. Und da habe ich gesehen, ja, da gibt es diese Blu-ray-Box und die hatte nur schlechte Reviews, weil die Box ist irgendwie von schlechter Qualität, nicht hochwertig genug für eine schöne Sammlung.
Ja, das verstehe ich natürlich. Und dann diese Figürchen, die irgendwie nur Staub fangen und so weiter und zu groß sind und nichts aushalten. Und ja, ich bin wohl da nicht so ganz die Zielgruppe für. Was ich dann schon eher mag, ist sowas wie Complete Editions. Also da ist das Spiel drin plus all die Vorgänger. Damit hat man mich dann schon mal eher angelockt.
Apropos Complete Edition, ich habe mir ganz erst kürzlich... ist erst kürzlich rausgekommen, die Fallout Anthology Box gekauft. Ganz schön für 70 Franken bekommst du da so eine schöne Atombombe, wo alle Fallout-Spiele drin sind.
Außer das Neueste.
Ja, also das Neueste, das kommt erst.
Aber hat natürlich schon Platz frei, damit du das dann da noch reinstecken kannst.
Genau, es hat eine Hülle für das Fallout 4, um das nachträglich reinzutun.
Man muss auch schauen, wenn wir gerade bei Limited und Special Editions sind, dass Limited Edition heutzutage nicht mehr das sind, was sie früher mal waren, also wirklich auf streng limitierte Stückzahlen beschränkt. Heutzutage ist wirklich teilweise die Limited Edition, die Standardversion, ja, die massenhaft angeboten wird. Damals, da gab es Limited Edition, wie zum Beispiel die Majora's Mask Limited mit dem T-Shirt, die wirklich selten... Nochmal
Wind Waker.
Die verdammt Wind Waker.
Da habe ich noch nie eine nicht limitierte Edition gesehen.
Genau, das ist so ein gutes Beispiel. Genau, richtig. Und damals gab es wirklich extrem limitierte Sachen. Also da gab es wirklich auch zu Konsolen. Damals gab es Dreamcast-Konsolen im Resident Evil Code Veronica Design. Da gab es 300 Stück von 500 Stück, wie auch immer. Das waren wirklich schon streng limitierte Sachen.
Ja, aber die Sachen, die wirklich teuer sind, sind am Ende dann nie die bewusst drauf gemacht werden, sondern es passiert einfach wie diese total obskure, nur in Australien releasede Version oder irgendwie so eine Not-for-Resale-Cartridge und solche Sachen.
Ja, das wird dann richtig teuer. Aber da sehe ich auch so ein bisschen komischen Trend, weil irgendwie zu jeder großen Franchise gibt es ja jetzt auch jeweils eine Konsole dazu, die irgendwie gleich gebrandet ist. Metal Gear Solid oder sei es Halo oder sei es Destiny und so weiter oder sei es Call of Duty und so ein Scheiß. Da frage ich mich dann irgendwie, wenn doch von jedem Spiel so eine Special Edition Konsole rauskommt, dann am Ende sind die ja dann trotzdem nichts wert, weil das einfach so oft erscheint und dann gibt es dann plötzlich wieder eine, die trotzdem schnell weggeht. Ist echt schwer im Voraus zu wissen, welche Collectors Edition, sei das jetzt Spiel oder Konsole, am Ende was wert wird oder welche einfach regalbleimäßig da im Laden liegen bleibt.
Ja, das ist teilweise sogar, also nicht mal an die Qualität der Konsolen oder der Spiele zu messen. Es gibt, der N64 ist das beste Beispiel. Und im Gegensatz dazu der Sega Saturn, nehme ich mal als Counterfeit. Beim N64 ist es so, dass die schlechten Spiele, also die wirklich auch als eher schlecht gelten, dass die komischerweise mittlerweile die teuersten sind, einfach weil sie selten sind, schwer zu bekommen sind, auch teilweise einen Kult-Trash-Status erhalten haben. Und beim Sega Saturn ist es so, dass komischerweise auch die guten Spiele, die teuren Spiele auch komischerweise auch die guten sind, die als gute gehandelt werden, auch selten sind. Aber es heißt nicht unbedingt immer, dass das wirklich begehrte Sachen oder gute Sachen irgendwann auch viel wert sind. Ein Super Mario World kriegt man immer noch hinterhergeworfen, aber ein Mega Man X3 zum Beispiel, wie ich ja eben schon gesagt habe, das zählt ja noch nicht mal als beliebtester Teil in dieser Reihe. Der hat utopische Preise angenommen.
Ist das wirklich so? Die schlechten N64-Spiele sind teuer? Oder ist das nur speziell so beim PAL-Markt?
Das ist beim PAL-Markt so. Also StarCraft 64 zählt nicht als gutes Spiel, Snowboard Kids 2 auch nicht, dann Blues Brothers auch nicht.
Naja, im amerikanischen, japanischen ist das weniger so. Ich glaube, die teuerste N64-Cartridge, meines Wissens nach, ist die irgendwie diese eine Version von Clay Fighter, die nur in sehr kleinen Stückzahlen rauskam für den Verleih und nie in den normalen Verkauf kam. Das ist so ein Extrembeispiel von diesen Sachen, die unbeabsichtigt wertvoll sind. Und es ist nicht mal ein gutes Spiel nach allem, wo ich weiß.
Wie weiß man, ob Spiele, die noch rauskommen, Editions, die noch erscheinen werden, ob die dann wirklich auch rar sind? Oder ob man das jetzt vorbestellen sollte? Ich weiß noch, ich wurde bei der Fallout Pit-Boy Edition auf den kalten Fuß erwischt. Ich wusste einfach nicht, dass das Release-Datum schon so oder die Vorbestellerzeit schon so früh angerückt ist. Dann habe ich mal kurz geschaut, oh, ich möchte das vorbestellen, war schon ausverkauft.
Ich glaube, Destiny war auch so ein Fall, wo plötzlich alles sehr schnell weg war und dann irgendwie horrende Preise angenommen hat.
Es gibt ja ganz viel ein simpleres Beispiel. Ich glaube, die Wii U wird eines Tages ein begehrtes Sammlerobjekt werden, weil viele Spiele nicht einen großen Release gesehen haben oder nur in einer bestimmten Region physikalisch veröffentlicht wurden. Ich glaube, es ist so etwas wie die Dreamcast. Es lohnt sich, darin zu investieren. Und wenn sie diese neue Konsole rausbringen, die NX oder was auch immer, die wird das noch viel extremer haben, weil ich vermute, die wird ein monumentaler Flop. Also könnte sich allein aus Sammlergründen lohnen, die zu holen.
Ja, wobei ja fraglich ist, wie und ob die NX ja noch überhaupt ein Disklaufwerk haben wird. Aber dazu ist wohl noch ein bisschen zu früh, darüber zu urteilen. Vielleicht an diesem Punkt noch, wenn wir über Preise, Preisentwicklung reden, hier die Frage an die Profis, gibt es irgendwie online so vielleicht auch hier für unsere Breitengrade verlässliche Listen oder Charts oder so, wo ich rausfinden kann, ja, wie viel darf ich denn diesem eBay-Händler überhaupt bezahlen? Was ist ein guter Preis, was ist ein schlechter Preis?
Also im Bereich Retro-Gaming kann man da eigentlich fast nur nach eBay beendete Angebote gucken oder generell in Foren fragen, was haben andere dafür bezahlt. Der Retro-Markt ist mittlerweile so undurchsichtig, die Preise explodieren teilweise so schlagartig, da kann ein Spiel ein Jahr später schon für das Dreifache angeboten werden und sich auf diesen Preis auch einpendeln. Also eBay beendete Angebote und dann auf Auktionen achten, nicht auf Sofortkäufe, ist eigentlich ganz okay, davon am besten immer noch 10% abziehen, weil eBay immer ein bisschen teurer ist im Durchschnitt. Und aber sonst in Foren sich erkundigen. Leute, was zahlt ihr für das Spiel? Was ist ein angemessener Preis? Und wenn dann drei Leute sagen, ja, ich habe es für 50 Euro bekommen, dann kann man sagen, okay, mehr als 50 Euro werde ich dann wohl auch nicht dafür ausgeben.
Für diejenigen unter euch, die schuldig sind, Amiibos zu sammeln, es gibt da ganz eine gute Reddit-Page, wo die Obtainability von jedem Amiibo aufgelistet ist. Wobei ich da persönlich das Gefühl habe, auf dieser Chart von Reddit wird unterschieden in EU, USA. Manchmal wird angegeben, eine Amiibo sei sehr selten in Europa und ich finde die immer noch in der Schweiz im Mediamarkt. Vielleicht ist der Schweizer Markt da ein bisschen anders als der restliche europäische Markt. Aber auf alle Fälle ist es noch gut zu schauen, welche Amiibos sind sehr selten und wenn man sie mal sieht, sollte man sich dann doch überlegen, die zu kaufen.
Und ein kleiner Tipp, wenn ihr mal im Laden euch die Amiibos anseht und dann merkt, der ist komisch, der sieht aus, als hätte er irgendwie eine Behinderung, weil irgendwas mit den Beinen oder den Armen nicht stimmt, dann müsst ihr den kaufen und dann kaufe ich euch den ab.
Ja, da schaue ich auch immer drauf. Du sprichst auf diese Samus-Figur an, Waffenarme, Da gibt's eine Edition, die hat 2 davon.
Also Edition, das ist eine Fehlproduktion, ja.
Um korrekt zu sein. Und die ist irgendwie entstanden und etwa für $500 verkauft worden.
Ja, es gibt ja mittlerweile Leute, die modifizierte Amiibos auf DeviantArt stellen.
Auch ganz interessant, apropos Amiibo, da ist ja in Großbritannien ein Laster überfallen worden mit Amiibos drin, von dieses Platoon Amiibos. Ich glaube, es waren Einzelfiguren, also so Packungen mit einem Amiibo dabei. Auf alle Fälle ist aus diesem Grund, weil dieser Laster ausgeraubt wurde, sind alle Amiibos von dieser Variante plötzlich weg gewesen. Also bei Amiibos wird es schon ganz komplex. Vor allem mit dem goldigen und silbrigen Mario und ganz schlimm. Oje.
Wir haben jetzt natürlich immer mal wieder zwischen all diesen Fragen unsere eigenen Sammlungen durchblitzen lassen, aber natürlich müssen wir denen jetzt gegen Ende noch so eigenen Platz einräumen. Möpor, a.k.a. Patrick, ja, womit kannst denn du schön prahlen?
Also ich kann erstmal damit angeben, dass ich ein eigenes Zimmer für meinen ganzen Nerdkram habe.
Damit kann man auch nur in einem Game Talk angeben, sonst nirgendwo.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich hier, wann dann?
Okay, ja, absolut.
Nee, also ich sammle hauptsächlich eben einfach Spiele, die mir gut gefallen, beziehungsweise gut gefallen haben. Und wenn ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, auf einmal wieder Super Nintendo spielen würde und merke, okay, dieses Spiel habe ich vorher noch nie gespielt, das finde ich super geil, wie zum Beispiel neulich Earthbound, dann gucke ich halt, was es da für Editionen von gibt. Und da gebe ich dann halt auch gerne schon mal ein bisschen mehr aus. Allerdings ist da, weiß ich nicht, so ab 100 Euro ungefähr, da überlege ich dann schon noch zweimal, ob ich das wirklich haben muss. Oder ich stelle mir irgendwie bei eBay eine gespeicherte Suche ein, damit ich E-Mails kriege, wenn das drin ist, und warte dann auf das Schnäppchen. Weil also beim Sammeln ist für mich auch so ein bisschen einfach so diese Jagd,
ja,
auf das große Schnäppchen immer mit dabei.
Ist manchmal spannender und wenn man es dann hat, ist es nicht mehr interessant.
Genau. Also viele Sachen, wo ich weiß, die mir gefallen, zum Beispiel wenn jetzt irgendwann das nächste Zelda angekündigt wird, werde ich das natürlich vorbestellen. Da habe ich dann diesen Reiz nicht von wegen, ja, ich habe es jetzt günstig bekommen, aber da will ich es dann einfach schnell haben. Ja, also ich habe mir einfach mit meinem ganzen Zelda-Kram gemacht. Da sind, glaube ich, aber nicht so viele wirklich seltene Sachen dabei. Aber ja, ansonsten eben diese Chrono-Trigger-Version aus Japan, die hat wahrscheinlich nicht jeder. Und natürlich die Hardboxen von den Super Nintendo-Spielen. Und ja, knapp 40 Amiibos.
Cool. Übernehme ich sonst hier schnell, bevor dann Exe beginnt aufzuzählen? Nee. Bei mir ist ja sehr überschaubar, wie schon angetönt, Final Fantasy bzw. allgemein so Square RPGs und da so jene, die ich dann halt auch spielen möchte. Also bei mir ist nicht nur Kriterium, ja, das gehört theoretisch in die Sammlung, sondern ich muss es dann auch noch irgendwo gut finden oder es sollte dann auch irgendwo gut sein. Dann noch so ein bisschen auch ähnlich, Patrick, wie du gesagt hast, einfach so, was mir gefällt. Und zwar mit Blick nach vorne, aber auch mit Blick zurück wird manchmal auch irgendwas Altes noch angeschafft. Manchmal auch was, das nur mir gefallen hat oder irgendwie verbunden ist mit irgendeiner Erinnerung. Und sonst findet das Spiel vielleicht niemand besonders gut, wie es dann auch sei. Solche Dinge werden mir bei mir gesammelt, zumindest was die Spiele jetzt mal anbelangt. Was noch so ein bisschen ein Ausreißer ist und war bei mir mal eine PlayStation 3 und das klingt jetzt an und für sich eigentlich noch nicht so speziell. Jeder hat eine PlayStation 3. Nee, ich wollte mal eine der ersten Generationen all dieser Modelle, die noch PS1, 2 und 3 Spiele wiedergeben kann. PS1 und 3 Spiele kann jedes Modell wiedergeben. PS2 Spiele konnte aber nur das erste, beziehungsweise die ersten Modelle. Ja, und das ist leider gar nicht ganz so einfach, so ein Modell wieder zu bekommen. Wieso? Das Yellow Light of Death ist so ein Stichwort. Die Konsole war ursprünglich leider ein bisschen schlecht designt. Die hat überhitzt und dann hat sie sich irgendwann früher oder später selbst gekillt. Eigentlich alle Modelle dieser ersten Generation leiden darunter. Das heißt, früher oder später, kommt drauf an, wie stark sie gebraucht werden, werden alle diese PS-Modelle, die PS2-Spiele wiedergeben können, sterben. Entsprechend werden die halt immer seltener. Ja, und dann habe ich mir irgendwie so ein Ding bestellt und musste das dann erst noch selber restaurieren, auseinanderbauen. Im gleichen Zuge habe ich da mir noch ein bisschen Mühe gegeben und das Teil umlackiert. Aus lauter Angst, dass das weiter überhitzt, habe ich dann gleich noch einen zusätzlichen Ventilator mit eingebaut. Also sieht wirklich schick aus, steht jetzt auch bei mir im Regal. War gar nicht so schwierig, man muss sich mal ein bisschen die Schaltpläne der Konsolen anschauen und man muss ein bisschen Ahnung haben von Mainboards und so weiter, dann kann man das. Ansonsten würde ich es euch nicht raten. Aber hat geklappt, war ein Haufen Arbeit, hat viel zu viel Geld gekostet mit all diesen Ersatzteilen und so weiter. War auch teilweise sehr frustig, weil da so gewisse Hürden eingebaut sind in dem Gerät. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Ich schaue es mir immer noch gerne an, das Ding, aber ob es sich im Nachhinein wirklich gelohnt hat, ich weiß es nicht, weil aus lauter Angst, das Teil dann wirklich zu benutzen, habe ich mir danach noch eine normale PS3 gekauft.
Ja, ist es denn nun effektiv möglich, wie eine Reparatur durchzuführen, irgendein Console-Mod, um sie dauerhaft zu schützen vor der Überhitzung?
Ja, na, wohl nicht, nee. Also was sicher hilft, ist regelmäßig restaurieren, aber präventiv kann man nicht so viel machen. Ich bin wohl auch mittlerweile der Meinung, dass mein zusätzlicher Lüfter ein bisschen was bringt, aber auch nicht zu viel. Da muss man auch sehr stark darauf achten, wie man den platziert, weil diese Geräte sind eigentlich mehr oder weniger schlau designt, schon so wie sie aus der Packung kommen. Also die haben einen gezielten Luftstrom und so weiter, und wenn man den irgendwie blöd durcheinander bringt, dann sind Lüfter vielleicht sogar kontraproduktiv. Da sollte man aufpassen. Also eigentlich ist mehr oder weniger jede PS3, die PS2-Spiele abspielen kann, dem Tode geweiht. Ja, man kann sie dann reballen, nennt sich das, also Lötstellen speziell reparieren und so weiter, geht dann aber auch bei jedem Mal wieder schlechter. Also das ist eigentlich eine garantierte Wertsteigerung, wenn man noch so ein Teil hat. Dann Exe, was steht da bei dir überall in den Kartons?
Vor allem in den Kartons, ja, also ich sammle halt viele verschiedene Bereiche, aber hauptsächlich halt Retro-Spiele. Hab mich da aber auf einige Sachen spezialisiert. Ich bin gerade dabei, alle GameCube-Spiele zu sammeln, die in Europa, in der Nepal-Region rausgekommen sind.
Also inklusive Australien.
Inklusive Australien. Bislang habe ich 286 GameCube-Spiele und auch da achte ich natürlich auf beste Version, auf Vollständigkeit, also dass man da halt wirklich dann auch die Collector's Edition oder zum Beispiel bei Mario Kart gab es nochmal eine Version mit der Zelda, mit einer Zelda-CD dabei. Darauf achte ich natürlich, oder es gab nur in Australien eine Resident Evil Version. Das ist, die kam im Pappschuber mit so einer Video-DVD dabei. Die habe ich mir dann halt geordert. Ja, nebenbei habe ich jetzt angefangen, Shoot'em-ups aus dem Hause Cave zu sammeln. Dafür habe ich mir auch mal von meiner Verlobten eine japanische 360 schenken lassen. Die 360 hat einen Region-Lock und deswegen können viele Spiele einfach auf den europäischen Varianten nicht gespielt werden, ohne sie zu modifizieren. Und deswegen sammle ich halt auch diese Shoot'em-ups aus dem Hause Cave. Nebenbei will ich eine Tales-of-Sammlung anfangen. Da habe ich schon ein bisschen was. Die will ich halt weiter ausbauen. Und ansonsten kaufe ich mir vor allem das, was mich interessiert. Spiele, die mich interessieren. Auch die ich vielleicht noch nicht gespielt habe, die ich irgendwo gesehen habe bei Freunden oder in Videos. Und dafür habe ich mir halt über die letzten Jahre einen Grundstock an verschiedenen Konsolen zusammengesammelt, halt als Abspielmedien. Ich habe hier zig verschiedene Konsolen von Sega Master System, Mega Drive Saturn, Dreamcast. Aus dem Hause Nintendo habe ich bis auf den Virtual Boy auch alle wichtigen. Kuriositäten wie den Philips CDI habe ich hier rumstehen, den Atari Jaguar und so Sachen. Natürlich auch ein Amiga 500 hier noch. Jetzt habe ich mir einen Retro-PC mit einer Voodoo 1 zusammengebaut, mit einem Pentium 1. Nebenbei sammle ich auch noch Automaten, habe zwei Videospielautomaten, einen japanischen Candy Cap, ein Egre 2 und einen deutschen Automaten, einen Hellomat. Wenn ich da den Platz hätte, würden da auch noch mehr Automaten hinzukommen. Und ja, Platz ist mein großes Problem. Der Großteil meiner Sammlung steht in Kartons verpackt, weil ich keinen Platz habe, die auszustellen. Die sind bei meiner Oma, die einen Raum noch frei hatte, sind die bei meiner Oma alle untergekommen. Ich hoffe nicht, dass sie, wenn sie nachts an die Kartons geht, den falschen Karton aufmacht und die Hentai-Spiele findet. Das wäre glaube ich, eher kontraproduktiv. Ja, deswegen, ich habe halt leider keinen Platz. Ich hoffe, dass sich die Situation bald ändert und ich wieder mehr ausstellen kann. Momentan sind hier ausgestellt bei mir 400 oder 500 Spiele, aber der Großteil ist wirklich dann in den Kartons. Ja, ich sammle halt viele Kuriositäten aus dem Bereich, ja, also aus dem japanischen Raum. Da fallen zum Beispiel für den Sega Saturn Dating-Sim-Games an. Also ich bin ein großer Anime- und Manga-Fan.
Das Dating-Sim für dich noch als Kuriosität zählt.
Ja, aber es ist nicht so üblich, dass man Dating-Sim-Games vielleicht sammelt. Da habe ich einige für den Sega Saturn und für den japanischen Dreamcast halt. Wurden da einige released, da konzentriere ich mich ein bisschen drauf. Und ja, bei mir ist halt der Anspruch vor allem, dass die Spiele vollständig sind, in einem guten Zustand. Ich nehme keine absoluten Top-Zustände, wenn es zu teuer ist. Guter Zustand sollte sein, vollständig. Und ja, bezahlbar in Anführungsstrichen für ein gutes Spiel, was ich unbedingt haben möchte, wäre ich auch bereit, wirklich höhere Summen zu bezahlen.
Was war dann das Höchste, das du bisher ausgegeben hast?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, sagt man dann.
Aber ich sag's mal so, ich glaube 500 Euro wäre meine Schmerzgrenze für ein einzelnes Spiel.
Das ist ja, da gibt's noch einige, die noch höher gehen
würden. Ich weiß genau, ja.
Ja, aber da stehe ich schon krass im Schatten. Wenn ich mir nur schaue, ja, ich habe noch das rumstehen und da liegt noch das rum, was auch total selten ist. Und da, ja, gestern bin ich da drüber gestolpert. Aber eindrücklich muss, ja, doch schon, also allgemein jetzt, was ich schon so gehört habe, wirklich eindrücklich, muss man sagen. Habt ihr das noch irgendwo vielleicht ausgestellt, wenn ihr da irgendwie Bilder oder Artikel auf einem Blog oder irgendwas habt, müsst ihr mir das mal noch schicken oder sagen, dann werde ich da natürlich verlinken.
Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video zu meinem Games Room, da sind aber nur die ausgestellten Fernseher, Konsolen und die Automaten zu sehen, aber nicht die Spiele, die sind darauf nicht abgefilmt, aber da hat man einen Einblick halt so ein bisschen in diesen Games Room.
Okay, da werde ich das natürlich auch noch verlinken. Klar, gametalk.fm/sammeln, da sind dann alle Links. Oder wenn euer Podcast-Player smart genug ist, dann solltet ihr den Link zu den Shownotes auch bei euch da im Player finden.
Nun, ich kann nicht so beeindruckend mit gigantischen Zahlen. Ich meine, ich glaube zu wissen, dass ich komme fast auf 200, wenn man irgendwie Mehrfachversionen des gleichen Spiels dazu zählt, sonst sind es etwas weniger.
Inklusive Steam oder ohne Steam?
Ja, Steam, das habe ich nicht gezählt.
Ah,
und
okay.
Seit ich eine PS3 habe, kommen dann noch ein paar hinzu. Also ich glaube, ich habe erst die 200 geknackt. Nun, ich habe wirklich geachtet, Spiele zu kaufen, die ich wirklich gut finde, die ich speedrunnen will oder die irgendeine Bedeutung für mich haben. Und darum hält es sich noch etwas in Grenzen. Besonders stolz bin ich, dass ich die Zelda Collector's Edition für die GameCube, fragt mich nicht warum, dreimal habe.
Hast du Unterschiede gemacht, warum du die jetzt dreimal hast?
Also da ist ja prinzipiell ist da mehr als ein Spiel dabei. Also da sind, wenn ich mich recht erinnere, sind da dabei genau Zelda 1 und 2, also die NES-Teile und beide N64-Teile. Die hat man da einfach auf einer Disc und es hat eine Wind Waker-Demo dabei. Und dieses Spiel war es ein ursprünglich Teil des Club Nintendo Sternenkatalogs. Und nachher musste man das wirklich im Internet finden, wenn man es noch wollte. Und ich habe das jetzt zweimal in der PAL-Version, also einmal eine deutsche Version und einmal eine britische. Und dann habe ich es noch in einer amerikanischen Version. Und da bin ich doch schon etwas stolz, dass ich das dreimal habe. Wenn ich noch etwas hervorheben darf, ich habe eine persönliche Lieblingsspielanleitung unter all meinen Spielen. So etwas gibt es tatsächlich. Und das wäre nämlich die Anleitung von Donkey Kong 64. Also die ist wirklich ein kleines Kunstwerk, weil dort steht nicht nur quasi drin, was es mit all diesen 3 Millionen sammelbaren Items auf sich hat. Das ganze Buch wird von dem alten Cranky Kong noch kommentiert, wo er in seinem typischen Sarkasmus sich auslässt über diese modernen Spiele, wie überflüssig sie sind, wie viel zu einfach er kannte ein Spiel durchspielen, so eins mit verbundenen cool. Augen, und damals hat er sowieso nur einen Button gebraucht, und wirklich jeder einzelne normale geschriebene Teil der Anleitung ist auch in diesem sarkastischen Ton verfasst. Die haben sich da irgendwie wirklich Zeit genommen. Das ist so etwas, das man heute eigentlich so nie mehr gesehen hat.
Ja, heute sieht man ja die Anleitungen schon gar nicht mehr, weil die ja zu umweltschädigend sind. Ihr habt jetzt meine Gänsefüßchen mit den Fingern hier nicht gesehen, aber das ist ja auch so eine richtig doofe Ausrede. Und die Plastikhüllen sind ja auch so dünn und brüchig, weil man da auch irgendwas schonen will.
Also es gab ja früher so auch Anleitungen wie diese, die sind so ein bisschen haben so den Charme eines Lösungsbuchs. Und ich habe auch ein paar Lösungsbücher daheim, die hat man einfach, weil man ein Sammlerstück. Nicht, weil sie praktisch sind. Ich hatte früher mal eine von Ocarina of Time und ich hasse mich bis heute deswegen. Ich habe die mal jemandem verliehen und sie nie wieder gesehen.
Apropos Lösungsbuch zu Ocarina of Time. Ich bin immer noch daran, das zu bearbeiten. Der Bruder meiner Freundin, der hat sein Lösungsbuch zu Ocarina of Time. Als ich das mal angesprochen habe, hat er gesagt, ja, brauche ich nicht mehr. Aber dann hat er dann gesagt, ja, ich möchte eigentlich wieder Ocarina of Time durchspielen.
Naja, macht er sowieso nicht, so lässt sich die 3DS-Version holen.
Aber ich bin immer noch dran und ich habe das schon durchgeblättert, ist schon ganz schön.
Ich habe dir mal ein japanisches Lösungsbuch gegeben für Final Fantasy. Ja. Welches war das nochmal?
Sehr hilfreich als Lösung, aber...
Aber ich weiß, dass du Final Fantasy-Fan bist. Welches Teil war es?
Ich glaube 10 oder 10.2.
Ja, 10.2 gibt es ja nicht, gemäß Butch.
10.2 wäre ein bisschen krass, ja, okay.
Ja, das wäre ein bisschen fies.
Ja, meine Sammlung ist wirklich, um es nochmal zusammenzufassen, Qualität, Sachen, die ich cool finde, und ich arbeite langsam daran, sie zu verbessern.
Okay. Ja, Butch, wie sieht's denn bei dir aus? Worauf bist denn du besonders stolz?
Bei mir könnt ihr auch Bildeindrücke gewinnen. Die Sammlung ist ja auch zu einem gewissen Teil eine geteilte Sammlung, also gewisse Stücke der Sammlung gehören noch dir oder sogar Andy. Also das Nerdy by Nerds Hauptquartier hat von jedem etwas.
Ja, Teamleistung ist das Stichwort.
Was auch ganz gut auffällt, da geht vor allem auch an Joy ein großer Teil. Und zwar, wir haben ja da mal in einem Sommerprojekt dieses 5.1 Surround System aufgebaut, gehört auch irgendwie zum Charme dieses Gaming-Kellers.
Ja, wobei natürlich so irgendwie altes Super Mario mit viel zu viel Sabuwa und Boxen und alles ist dann vielleicht auch schon ein bisschen nicht mehr ganz Retro-Charme, aber auf eine ganz andere Weise witzig.
Aber um so Perlen zu erwähnen, ich möchte jetzt vielleicht eher Perlen erwähnen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe ein Schnäppchen gemacht. Um ein Beispiel zu nennen, ist jetzt nicht ein Videospiel, ich habe mal die komplette deutsche Manga-Reihe von Dragon Ball gekauft für 50 Franken und ich bin so stolz drauf.
Oh, das ist wirklich günstig.
Ja, ich habe da viel, viel länger gehabt, bis ich meine komplett hatte und ja, wohl auch viel, viel mehr dafür bezahlt. Naja.
Aber auch bei den Videospielen habe ich ein persönliches Favorite. Holy Magic Century, schön original verpackt. Sieht aus, als ob es erst gerade gekauft wurde für die N64. Ich habe das auch irgendwie für 5 Franken in einer Brockenstube gekauft. Das ist für mich einfach ein persönliches Favorite, weil als das Spiel damals noch aktuell war, habe ich das von einem Kollegen ausgeliehen. Aus dem Grund, weil er es nicht spielen wollte. Es ist so langweilig und blöd. Und da habe ich es ausgeliehen und ein bisschen probiert. Ich dachte, ja, es ist ein RPG, könnte cool sein. Ich habe nicht mehr begriffen, wie ich weiterkomme. Und es war ein bisschen langweilig. Dann habe ich es Andy weitergegeben. Und irgendwann haben wir das dann zusammen durchgespielt. Andy, immer so mein Pro-Gamer, der mich unterstützte, wenn ich mal nicht mehr weiterkam. Und das war wirklich ein Erlebnis. Wir haben immer wieder Insider-Witze darüber gerissen, was mit dem Holy Magic Century so speziell ist.
Also das Spiel verteidige ich in jeder Gelegenheit. Quest 64 ist Qualität.
Ja, ich bin auch mittlerweile überzeugt, das ist eines der besten N64-Spiele. Hat ein komplett neuen Ansatz gelegt nach Ocarina of Time, wie man ein richtiges RPG macht.
Cool.
Meine Meinung.
Ja, damit sind wir einmal mehr schon fast am Ende dieses Game Talks. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Spiele zu sammeln, dann schaut euch sicher auch noch den Post auf der Seite an zu dieser Episode, denn da sind alle Links, wie schon erwähnt, gametalk.fm/sammeln. Und wenn ihr beispielsweise diesen Podcast hier sammeln möchtet, dann mache ich es euch jetzt besonders einfach, denn auf der Homepage könnt ihr alle Folgen euch anhören, natürlich kostenlos, auch runterladen. Und damit ihr auch die nächsten schon pünktlich und sofort hören könnt, auch gleich abonnieren. Dazu gibt es einen hübschen Abo-Button, gametalk.fm, da findet ihr alles. Natürlich sind wir mittlerweile auch auf Twitter und Facebook vertreten. Da dürft ihr uns gerne followen und liken und so weiter. gametalk.fm/Facebook oder beziehungsweise und gametalk.fm/Twitter. Natürlich könnt ihr uns auch Kommentare einfach so hinterlassen, jeweils die Kommentarfunktion unter der Episode nutzen. Oder dann ganz klassisch natürlich auch per E-Mail redaktion@gametalk.fm. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, nein, ich will kein Geld von euch, aber ich würde mich natürlich freuen über motivierende und möglichst positive Rezensionen im iTunes Store, also gebt uns da möglichst viele Sterne, damit helft ihr nämlich auch anderen Leuten uns zu finden. Ja, dann bleibt mir wie so oft am Schluss mich zu bedanken bei meinen Gästen, beim Butch, beim Andy, beim Exe und natürlich auch ganz besonders beim Möpor als Neuling hier in der Runde. Ich hoffe, wir werden dich irgendein anderes Mal bei einem irgendeinem Thema wieder hier im Podcast begrüßen dürfen. Ich hoffe, wir haben dich jetzt hier nicht irgendwie zu fest eingeschüchtert oder so, dass du sagst, nee, mit denen will ich nie mehr was zu tun haben.
Nein, sehr gerne wieder. Es hat Spaß gemacht.
Natürlich muss hier auch erwähnt sein, Möpor, er hat es nur so ganz kurz erwähnt, er hat einen Blog und zwar schon ziemlich lange, natürlich auch Links dazu und zu seiner Facebook-Page und Twitter und so weiter. Alles auf gametalk.fm/sammeln, da unbedingt reinschauen. Ich denke, wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr doch auch ein bisschen Zielgruppe, ja nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel Zielgruppe für was ihr da so bei ihm findet, also unbedingt mal vorbeiklicken.
Ja, und natürlich Exit. Einer der besten Speedrunner.
Genau, der God of War, Exe natürlich auch da, Twitch-Kanäle und so weiter. Genauso beim Andy, auch Speedrunner, alles werdet ihr finden auf GameTalk.fm. Dann will ich mich natürlich auch noch bei euch da draußen bedanken, bei allen Hörern und Hörerinnen. Ich hoffe, euch da draußen hat es so viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und man hört sich beim nächsten Mal. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Bye-bye.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.